grüße euch heute Morgen. Vielen Dank für euren Einsatz. Ne? Ist immer, ist ja nicht so ohne. Viele junge Leute, die stehen um 12 erst auf oder so. Okay. 19. Dezember 1944 in eine Zelle in einem Berliner Gestapo-Gefängnis. Keine Möglichkeit, morgens am Gottesdienst teilzunehmen. Genau da ist ein Gedicht entstanden, dem man den Ursprungsort gar nicht anmerkt. Zumindest vom Titel her, von guten Mächten, mir geht hoch, was kommen mag. Also würde man vom Titel her wirklich nicht drauf schließen, wo das geschrieben wurde. Bei anderen Zeilen ist das schon eher so. Zum Beispiel diese. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Gewiss aufgescheucht sind unsere Seelen, ne? Kommen ja nicht alle vom Urlaub gerade oder so. Und da schreibt man auch die Nachrichten, aufgeschreckt und durcheinander sind unsere Seelen. Manchmal gestehen wir das nicht so wirklich zu, tun wir es ein bisschen schwer, das einzugestehen uns selbst und anderen. Wir möchten ja glaubensstark und zuversichtlich wirken, ne? Auch wenn es darinnen oft ganz anders ausschaut. Da tut es gut, sowas zu hören. Gott hat uns geschaffen, eine jede und einen jeden von uns, nicht in erster Linie, damit unser Leben gelingt. Da hat Gott auch nichts dagegen, wenn das passiert. Kommt noch drauf an, was man darunter versteht. Können wir uns ruhig dabei unterstützen. Aber Gottes tiefster Wunsch ist es, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das Heil, für das du uns geschaffen hast. Man kann auch sagen, das Heil, das du für uns geschaffen hast, das ist eigentlich sein Ziel. Das gilt immer, auch wenn unser Leben gerade nicht rund läuft. Ist ja nicht immer Sonntagvormittag. Und da sitzen wir auch manchmal hier und es läuft nicht rund. Und wir sind froh, dass andere das nicht sehen, was da im Herzen vor sich geht. Manchmal habe ich schon gehört, dass Leute sagen, und wenn du jetzt Jesus begegnen willst, dann lass dann den ganzen Alltag zurück. Ich neige dann immer zu sagen, lass ihn ja nicht zurück. Da soll er doch rein. Und da hat er sein Heil für uns geschaffen. Gerade wenn wir nicht weiter wissen. Wenn uns Mut und Kraft zum Leben fehlen, wenn wir meinen, also wenn es einen gibt, der für die Gemeinschaft mit Gott nicht geeignet ist, dann bin ich das. Ich möchte heute mit euch über den Anfang von Psalm 62 nachdenken. Dort steht: Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Sicher müssen wir auch was schaffen. Wir leben in einer Zeit, die orientiert sich an der Leistung. Da muss was kommen. Da macht unsere Gesellschaft keine Ausnahme. Leise geht es dann nicht zu. Eher nicht. Erst recht nicht, wenn wir uns da drin behaupten wollen. Das wollen wir ja auch. Wir werden mit Informationen und Anforderungen zugedeckt, dass wir manchmal nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, wie wir das alles noch sortieren und klarkriegen sollen. Atemlos versuchen wir mitzuhalten, zumal das ja auch tief in uns steckt. Wir müssen ja nicht nur was bringen, wir wollen ja auch. Wir wollen informiert sein, wir wollen Bescheid wissen, wir wollen nicht bedingungslos beschenkt werden. Und wenn wir still sein könnten, dann stopfen wir uns Stöpsel in den Ohren und lassen uns mit Musik oder was Ähnlichem zuballern. Ich habe eine interessante Sache gelesen. Junge Leute sollten eine Viertelstunde still sein. Und wenn sie das nicht aushalten, konnten sie sich ungefährliche, aber unangenehme elektrische Stöße verabreichen. Und das Interessante war, sie haben das gemacht. Sie haben sich elektrische Stöße selber gegeben, von denen sie vorher gesagt haben, da würden sie Geld dafür bezahlen, damit sie das nicht tun müssen. Aber sie haben die Viertelstunde nicht ausgehalten. Schwer. eine Viertelstunde still zu sein. Ich lade dich ein, dich auf Gottes Zusagen zu besinnen. Stille finden in einer lauten Welt. Ja, laut ist sie. Gott verteilt seine Gnade ja nicht im Gießkannenprinzip. Um ihn zu hören, braucht jeder und jede von uns Stille. Immer wieder. Du auch und ich auch. Jeder muss sehen, wie er das im Alltag integriert kriegt. Geht nicht so leicht. Ich habe es auch probiert, gerade in der Vorbereitung auf diese Texte, still zu werden. Schwer. Geht nicht von jetzt auf gleich. Aber nur so werden wir das Wesentliche wieder in den Blick kriegen. Gottes Werte und Gottes Ziele für unser Leben. Ist das nicht wunderbar? Ich drehe das jetzt mal um. In unserer lauten, betriebsamen, hektischen Gegenwart lädt Gott uns zu stillen Zeiträumen ein, in denen wir nichts schaffen müssen. Nichts leisten. Wir brauchen einfach nur da sein. Dürfen uns von ihm lieben lassen, dürfen aufatmen in seiner Gegenwart. Schön, dass es sowas gibt. Ich habe heute nur zwei Gedanken, nicht wie sonst drei oder manchmal auch sieben. Gut, also ich habe zwei Wege in die Stille. Ich lade euch einmal zu überlegen, was ist denn Stille eigentlich? In einem Lied habe ich folgende Zeile gefunden. In der Stille angekommen, schreie ich meine Angst heraus. Also Stille und Schreien, nicht unbedingt das Gleiche. Sind das nicht Gegensätze? Tatsächlich meint Stille ja auch nicht die Abwesenheit von Geräuschen, das ist auch schön, sondern die Gemeinschaft mit Gott. In ihr kann alles zur Sprache kommen, was in meinem Leben gerade so los ist. Da heißt es weiter, was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütte ich vor Gott aus. Alles. Manchmal lässt sich das nur durch Schreien ausdrücken. Es gibt in der Bibel immer wieder Stellen, heute Morgen habe ich im Psalm 116 wieder ein paar gefunden, aber es gibt noch viel mehr, in denen von Schreien die Rede ist. Psalm 145 zum Beispiel. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Oder Psalm 18. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Da schreit er so tatsächlich der Beter Gott seine Not ins Gesicht, seine Ängste und seine Sorgen. Gott hält das aus. Das ist Stille. Gott lässt sich auf uns ein und wir lassen uns auf ihn ein, auf sein liebendes Herz, das uns annimmt und aufnimmt, wie wir gerade sind, wie es uns gerade geht. Wir sind ja nicht so fromm, wie wir es manchmal gern wären. Also mir geht das jedenfalls so. Ich kann ja in eure Herzen nicht reingucken. Aber wir sind manchmal nicht so fromm. Auch nicht, wie wir es anderen gegenüber darstellen. Schon gar nicht am Sonntagmorgen. Ne? Wir sind nicht so fromm, wie wir es gerne wären. Aber Gott nimmt uns an mit unseren aufgescheuchten Seelen. Die gehen ja nicht einfach dann weg, weil es Sonntag 10 Uhr ist. Ne? Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir brauchen die Stille, weil uns die Geräusche unseres täglichen Lebens oft von Gottes Reden abhalten. Da gibt's Nachrichten in den Medien, da gibt's Nachrichten auf dem Handy, auch wenn wir sie gar nicht gewollt haben. Da gibt es Zeitungsartikel, da gibt es Shitstorms im Internet. Wir werden so zugedröhnt und arbeiten selber noch daran mit. Die Bibel sagt uns, der Mensch lebt von jedem Wort, das Gott zu ihm spricht. Darum darfst du still werden. Vielleicht musst du das richtig üben, also ich muss es. Aber nur so lernst du Gott wahrzunehmen und nur so kriegst du, was er dir zu geben hat. Also lass raus, was dich beschwert, was dir Angst macht, was dir Kraft raubt. Empfange, was Gott dir gibt. Lass es raus. Im 9. Vers von Psalm 62 heißt es, also ein bisschen weiter unten, Hofft auf ihn allezeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Schon mal was ausgeschüttet? Da bleibt nichts drin. Wenn man was ausschüttet, da bleibt nichts drin. Gut, manchmal schüttet man auch was um, was man nicht so will, wenn man am Tisch gerade so schnell und dann plötzlich ist das Glas da. Okay, aber manchmal, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dann bleibt nichts drin. Kein Schmerz, kein Unverständnis, kein Ungehorsam, keine Angst, keine fehlende Frömmigkeit, da bleibt nichts drin. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Bis zum Bodensatz. Manchmal dreht man das ja noch so ein bisschen, damit wirklich alles rauskommt. Ja, alles. Wir brauchen in der Gegenwart Gottes, in der Stille, nichts zurückhalten, was in unseren Herzen ist. Nichts. Das gilt auch für dich. Nenn das ruhig beim Namen. Was in deinem Herzen ist. Gott verträgt das. Ich habe bei Jürgen Werth, manche kennen ihn vielleicht als Liedermacher oder Direktor des ERF, er hat über seine eigenen Erfahrungen geschrieben, habe ich folgende Sätze gefunden. Wer Gott begegnen will, muss nicht erst heilig werden. Er wird es. Wer die Stille sucht, muss sie nicht schon mitbringen. Er findet sie. Wer Belastendes abgeben möchte, darf es, muss es vor sich selbst und dem lebendigen Gott ausbreiten, damit er befreit werden kann. Und das darf so chaotisch, so unstrukturiert sein wie bei mir an diesem Morgen. So ein frommer Mann, ne? Chaotisch und unstrukturiert. Am Anfang der Schöpfung war Chaos. Tohu wa bohu steht da. Man weiß gar nicht genau, was das bedeutet, weil es nur an der Stelle vorkommt. Tohu wa bohu. Meine Eltern haben das mal gesagt. Ne? In deinem Zimmer sieht es wieder aus wie okay. Tohu wa bohu. Und da war der Geist Gottes und sein Wort, es werde Licht. Sein Wort, es werde Licht. Ich betone nochmal, Gott selbst stell dich dazu ein, dein Herz auszuschütten, damit es leer wird für das, was er dir so gerne geben möchte. In der Stille angekommen, heißt es in dem Lied, nehme ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Das hat es tatsächlich vor Jesus in der Geschichte des Volkes Israel nicht gegeben, dass ein Mensch zu Gott Vater sagt. Das Volk Israel hat es manchmal gesagt, du bist unser Vater, ne? Aber mein Vater. Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben. Wenn man dann nachguckt, den zweiten Satzteil, das findet im Alten Testament, aber das Wort Vater steht da nicht. Das hat er selber dazugefügt. Und als seine Jünger ihn baten, lehre uns beten, hat er gesagt, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater. So fängt das Beten immer an, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Es ist tatsächlich ein großes Geschenk, dass Gott sich als Vater offenbart hat, so dass wir ihn nun so ansprechen dürfen, nicht nur als ein Vater, sondern mein Vater. Das ist was ganz Persönliches. Mein Vater. Manche mögen das nicht. Sie haben mit ihrem Vater so viel Negatives erlebt, mit ihrem irdischen Vater, dass sie diese Bezeichnung nicht mögen. Aber auch für sie ist es ein Geschenk, dass Gott ihr Vater sein will, der ihnen das verspricht, nicht nur verspricht, sondern gibt. Der ihnen das gibt, was sie von ihrem irdischen Vater nicht bekommen haben, trotz aller Sehnsucht nicht bekommen haben. Schau, Gott wird dein Vater. Und das Zweite, was Gott schenkt, Zeit mit Gott verbringen. Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Beten ist also nicht nur ein Aussprechen dessen, was mich beschäftigt, das jedenfalls auch. Es ist auch nicht nur ein Bitten um das, was ich gern hätte, auch wenn es aus dem Vertrauen an Gottes unendlichen Möglichkeiten entspringt, sondern beten für zu einer neuen, von Gottes Blick geprägten Perspektive auf die Welt, auch auf die Menschen darin, auch auf die Menschen in der Gemeinde übrigens. Die ärgern einen manchmal am meisten. Ihr wisst auch wieder, wovon ich spreche. Was für... Ich zitiere nochmal einen Satz von Thomas Jodin, schwedischer Pfingstpastor, formuliert. Wichtig ist nicht so sehr, was ich tue, sondern dass ich mich einen Moment im Kraftfeld Gottes aufhalten darf. Was für eine wunderbare Beschreibung für das Gebet, sich einen Moment im Kraftfeld Gottes aufhalten. Uwe Schäfer würde an dieser Stelle wahrscheinlich sagen, wie schön ist das denn? Sich einen Moment im Kraftfeld Gottes aufhalten. Zweitens, Stille als Geschenk. Wir kommen zu Psalm 62 zurück. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Wir kommen immer und nur dann so zur Ruhe, dass wir mit Gottes Handen rechnen. Mit unserer eigenen Kraft gelingt das nicht. Hast du das auch schon feststellen müssen? Es gelingt nicht. Selbst Martin Luther hat das probiert, ohne Erfolg. Und dann hat er gedichtet in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Da heißt es dann, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, denn Gott selbst hat erkoren. Das ist ein altes Wort für ausgewählt, ne? Gott hat ihn ausgesucht. Martin Luther kam erst zur Ruhe, als er erkannt hatte, dass er ohne sein Verdienst allein aus Gnade von Gott angenommen ist. Vorher hat er durch seine Bemühungen lediglich seine Gesundheit ruiniert, aber keine Ruhe vor Gott gefunden. Und als Gott sie ihm geschenkt hat, da kam er zur Ruhe. Darum hat Jesus am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Nur drei Worte im Deutschen. Das ist fertig. Schön. Wir brauchen und sollen nichts mehr hinzufügen, weder mit Worten noch mit Taten, auch nicht mit Gebeten. Wir dürfen das als sein Geschenk annehmen, unabhängig von dem, was wir getan haben oder unterlassen haben, wie es uns momentan geht, auch unabhängig davon, wie es in unserem Glauben gerade steht. Ich habe mal den Gedanken gelesen bei Martin Schleske, der sagt, manchmal muss uns Gott den Glauben wegnehmen, in unseren, damit er uns ihn schenken kann. Manchmal muss uns Gott unsere Entschlusskraft und unsere Disziplin wegnehmen, damit er uns seinen Glauben schenken kann. Thomas Jodin nochmal, der erzählte, habe ich jetzt gerade gelesen, gestern, von einem Freund, von dem zwei seiner drei Kinder gestorben sind. Furchtbar sowas. Ja, das Schlimmste, was Eltern erleben können, ist sein Kind zu beerdigen. Und das waren gleich zwei von drei. Und er hat gesagt, und da ist sein Glaube zerbrochen. Ich darf die Geschichte erzählen. Ja, da ist er hat mit Gott gebrochen und mit dem Glauben gebrochen. Und da wuchs was Neues, was Echtes. Ein Glaube, der sich wirklich an Gott hält und der nicht mehr seine Leistung ist oder was auch immer. Finde ich wunderbar. Es ist vollbracht. Das ist frohe Botschaft, Evangelium. Ausschlaggebend ist nie mehr das, was ich hinkriege, auch heute und jetzt, sondern immer das, was Gott getan hat, was er in Jesus vollständig getan hat. Vollständig. 2. Mose 14, Vers 14 lesen wir, wie Mose den Israeliten sagt, Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Kann man nachlesen. Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Man kann es auch übersetzen. Ihr sollt still sein. Aus dieser Tatsache kommt dann die feste Überzeugung, dass ich nicht allzu sehr wanken werde. Er ist mein Fels, er ist mein Burg, er ist meine Hilfe. Nicht meine Disziplin, nicht mein starker und unerschütterlicher Glaube, sondern er. Bei ihm darf ich sicher sein, zu jeder Zeit und für immer. Wir brauchen nie mehr unsere Befindlichkeit zum Ausgangspunkt für unser Denken über Gott machen. Nie mehr. Er verändert unsere Wirklichkeit. Nicht wir. Er verändert unsere Wirklichkeit. Nochmal Thomas Jüdin, der sagt, wenn wir nichts tun, passiert nicht. Was geschieht, wenn wir nichts tun? Interessant zum Nachdenken. Halten wir das fest. Wenn wir getrost und zuversichtlich leben wollen, geht es niemals um unsere Aktivität, um unsere Konsequenz, sondern um Gottes Treue, um seine unverdiente Gnade. Paulus hat sich bestimmt bemüht, so gut er konnte. Er schreibt im Philipperbrief, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadelig gewesen. Also könnte ich von mir jetzt nicht behaupten, aber der Paulus hat es hingekriegt. Und dann schreibt er gleich anschließend, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich halte es noch alles für Schaden gegenüber der unüberschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich halte es für Dreck. Ist das ein Wort, das soll man nicht im Mund nehmen, ne? Dreck ist jetzt die vorsichtige Übersetzung, steht da in der Bibel, damit ich Christus gewinne. Er sagt, nicht mehr meine Bemühungen. Ja, ich habe das Beste geschafft, was ich schaffen konnte, aber Dreck gegenüber Christus gewinnen. Darum geht es. Hast du schon mal Gewissheit bekommen durch deine ausreichende Leistung und durch das Tun des Richtigen? Gott wird sich antworten, ich nicht. Ich nicht. Ich liebe diesen Satz sehr. Ich habe leider bis heute nicht rausgefunden. Wenn jemand weiß, kann es mir sagen, was ein Theologe formuliert hat. Es ist genug getan, nun kann man nicht mehr genug tun. Da geht mir das Herz auf. Es ist genug getan, nun kann man nicht mehr genug tun. Nicht mehr genug beten, nicht mehr genug Bibel lesen, nicht mehr genug Zeugnis geben oder was auch immer. Nun kann man nicht mehr genug tun. Nun braucht es auch nicht mehr. Es ist doch vollbracht. Es ist doch genug getan. Es gibt ein sehr schönes Lied, das heißt, Herr, ich suche deine Ruhe. Deine Ruhe. Die kann ich mir nicht nehmen, die wird mir geschenkt. Ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. Das ist tatsächlich ein Getöse. Leider auch in unserem eigenen Herzen. Bei manchen ist es der Drang, immer was leisten zu müssen. Bei anderen ist das Bedürfnis, sich oder anderen was zu beweisen, den Eltern oder den Freunden oder den Vorgesetzten. Ja, manchmal auch sich selber. Manche brauchen täglich Informationen über das, was andere Menschen denken oder tun oder erwarten oder befürchten. Überall Getöse, Lärm, der uns verrückt macht und nicht zur Ruhe kommen lässt. Dafür steht man vor lauter anderen Meinungen manchmal sein eigenes Wort nicht mehr. Manche werden ständig von Ängsten und Sorgen bedrängt, wehren sich dagegen und werden sie doch nicht los. Ich habe von Johannes Hartl gehört, manche kennen ihn vom Gebetshaus in Augsburg. Er hat Gottes Gegenwart gesucht. Er ist in ein Kloster gegangen, hat einen Mönch gefragt, wo kann ich ihn denn finden? Der hat ihm gesagt, geh in die Kapelle und warte, Gott wird da sein. Du wirst ihm begegnen. Und dann hat er sich tatsächlich in die Kapelle gesetzt und dann ist tagelang nichts passiert. Und auf einmal hat er gemerkt, Gott war ja schon lang da. Ich war nicht da. Körperlich natürlich schon, ist er da in der Bank gesessen. Aber er hat sich auf die Gegenwart Gottes nicht eingelassen, weil er mit so viel anderen beschäftigt war. Kann uns doch auch passieren, oder? Wir möchten uns sammeln und in der Bibel lesen oder sammeln und beten und merken plötzlich, wir sind mit unseren Gedanken ganz woanders. Nochmal Martin Luther hat die schöne Geschichte erzählt. Er hat das mal einem anderen gesagt. Er hat gesagt, glaube ich nicht. Hat er gesagt, doch, wollen wir es ausprobieren? Wir beten zusammen jetzt ein Vater Unser und ich schenke dir ein Pferd, wenn du es schaffst, das ganze Vater Unser zu beten, ohne was anderes zu denken. Okay, ja, dann machen wir. Dann haben sie angefangen. Vater Unser im Himmel, sagt der andere, hast du schon gewonnen. Sagte, wieso? Er sagte, ich habe gerade überlegt, ob er mir zum Pferd auch einen Sattel schenkt. So ist das manchmal mit uns. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Ich finde diesen Satz so schön. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Wenn du von der Allmacht Gottes überzeugt bist, dann hör doch auf mit allem, was du tust, auch was du in Gebeten tust und in deinen Gedanken, was du meinst, noch erledigen zu müssen, vielleicht auch um Gott zu gefallen. Nimm dir Zeit, vor Gott still zu werden und hör auf seine Stimme. Gott ist ein Gott der leisen Töne. Könnt ihr gucken. Zum Beispiel Elia, da ging er an den Berg Sinai, um Gott zu begegnen, in seinem Auftrag. Da kam ein Feuer. Dann kam ein Erdbeben, dann kam ein Sturm, der die Felsen zerbrach. Und jedes Mal steht da, aber Gott war nicht drin. Und dann kam ein Wort, das kann man aus dem Deutschen kaum übersetzen. Die schönste Übersetzung finde ich, ein verschwebendes Schweigen. Und da war Gott drin. Und als Gott die Welt retten will, kommt er nicht als kraftstotzender Imperator mit einem Heer, das sich niemand widerstehen kann, sondern als Säugling. Ist euch schon mal dieser Irrsinn, ist eigentlich ein Irrsinn, ne? Für euch ist heute der Retter geboren. Wie bitte? Geboren? Retter? Ja, so macht Gott das. Gott lädt dich ein, komm zur Ruhe. Du versäumst nichts, wenn du dich abkoppelst vom Lärm um dich und vom Lärm in dir und vom Druck, den dir manchmal andere machen oder vielleicht selber. Ich muss mir das selber machen, sagen. Ich bin ja auch so jemand, der eigentlich lieber gern was geschafft hat, ne? Ich möchte gerne mal wissen, wie der das gemacht hat. Ich glaube, das war der Bischof Gewengere, der mal sagte, ging auf die Kanzel und sagte, liebe Leute, betet für mich, I'm spiritually dry. Das heißt, ich habe euch jetzt nichts zu sagen. Bitte. Naja, also. Ist manchmal so. Ich habe ja gerne was zu schaffen, was vorbereitet und so. Das ist so menschlich. Es hilft nur nicht. Es hilft nur nicht. Und manchmal bete ich dann, wenn ich zur Ruhe komme, Herr, ich möchte dir vertrauen, aber ich kriege es nicht hin. Gott sei mir Sünder gnädig. Kennt ihr das Gebet, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Ich bete das manchmal so, ich will, hilf meinem Unwillen. Im Refrain des erwähnten Liedes heißt es dann, du bist ein starker Zinn, du bist das Auge im Sturm. Habt ihr schon mal ein Bild von Wirbelstürmen gesehen, ne? Außenrum, da drehen sich die Winde bis zu 200 Kilometer schnell und noch weiter. Und in der Mitte ist es still. Stille finden in einer lauten Welt. Das passiert am besten da, wo wir tatsächlich still werden und Gott handeln lassen. Es geschieht nicht, wenn du dich noch mehr anstrengst und sagst, jetzt muss ich aber doch endlich mal. Sondern wenn du still wirst. Wie hat Mose gesagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr sollt still sein. Ihr braucht gar nichts zu tun. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meiner Seele, ja aufgewühlt, ne? Da ist es wieder. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Du sprichst. Die Jünger haben das erlebt. Die haben Jesus wachgerüttelt und haben gesagt, Herr, wir saufen hier ab und du, dich interessiert das nicht. Und dann spricht Jesus und das Meer wird still. Dann, immer dann. Es lohnt sich, das auszuprobieren. Ich kann es noch nicht, ich bin da noch nicht gut drin. Aber ich will es lernen. Ich lade euch ein, das mit mir zu lernen. Ich schließe mit einer Strophe aus einem alten, die das sehr schön zusammenfasst, was ich heute zu sagen hatte. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der sich uns hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der sich uns hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Mir fällt der Psalm 23 ein. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nicht. Ey Leute, fehlt euch was? Also mir schon. Nicht nur Geld, das auch. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Er weiß es nicht nur. Er tut es auch. Wenn ihr wollt, den Psalm 116 nochmal lesen, der heute in der Bibellese dran ist. Ich schrie zu dem Herrn, als ich nicht mehr weiter wusste. Ich dachte, mein Leben ist zu Ende. Ich habe geschrien. Und? Er hat mich rausgeholt. Er ist so treu zu mir gewesen. Er hat meine Füße zurückgehalten, dass ich nicht in den Abgrund gestürzt bin. Er hat meine Tränen getrocknet. Ich schrie zum Herrn. Es gibt solche Stellen, da wissen wir nicht mehr weiter. Ach, da hilft nur noch beten, sagt man manchmal, ne? Was heißt ja eigentlich nur noch? Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Stille finden in einer lauten Welt. Lieber Herr, dazu hilf uns. Oh nein, wir kriegen das nicht hin. Wir versuchen es ja, wir üben es immer wieder. Und manchmal treten wir uns in den Hintern, noch ein bisschen schneller zu sein und eifriger und hingegebener. Und es gelingt uns einfach nicht, Herr. Wir kommen zu dir, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir. Ja, sag das, Herr. Zu jedem von uns heute, so persönlich, ich weiß nicht, womit wir uns gerade rumschlagen, was da eigentlich los ist. Friede mit dir. Amen.